So, ja, richtig? Habe ich einfach mich entschieden, weiterzumachen. Ich habe ja angefangen vor einigen Wochen mit dem Epheserbrief. Und dann habe ich dann entdeckt, dass ich an einem Mittwochabend mit dem ersten Teil von Kapitel 1 noch nicht so weit gekommen bin. Dann habe ich einen ganzen Sonntag nochmal weitergemacht und bin dann bis Vers 14 gekommen. Epheser 14, und ich möchte jetzt einfach weitermachen ab Vers 15, also Epheser Kapitel 1. Und es ist so ein wunderbarer Text. Ich staune selbst darüber. Es ist einfach herrlich, wenn man es vorbereitet, dann kommt man so wirklich da rein. Und mir ist es ähnlich gegangen wie das letzte Mal. Man muss echt erst mal da reinknien. Und wenn man sich da reingekniet hat, dann sagt man, wow, das ist gigantisch, was da steht, was Paulus für eine Einsicht gehabt hat. Und er es, Gott sei Dank, uns übermittelt hat, es in Briefe dargestellt hat. Ich habe ja auch gesagt, dass die Epheser ja eine wunderbare, gesegnete Zeit mit dem Paulus hatten. Das war ja diesen Ort, wo Paulus so viele Zeichen und Wunder tat, dass nur die Schweißtücher auf ihm gelegt wurden und Menschen wurden geheilt. Er tat Zeichen und Wunder an diesem Ort und das war jetzt einfach eine wunderbare Sache. Und deswegen vielleicht auch so einen gesegneten Brief, so einen gesegneten Text. Da hat er in Ephesus, hat er anderthalb Jahren ganz intensiv gelehrt gehabt und dadurch waren auch die Empfänger vielleicht mehr vorbereitet oder schon mehr gelehrt als vielen anderen in anderen Gemeinden. Nun, ich lese erst den Text. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ich bete. Lieber himmlischer Vater, ich preise dich dafür, dass du uns dieses Wort gegeben hast und bitte darum, dass du uns auch deinen Geist gibst, es recht zu verstehen und es anzuwenden. Gib, dass wir durch dein Wort, was du in unseren Herzen legen willst, gesegnet werden. Bitte erleuchte du die Augen unseres Herzens, damit das, was auch hier steht, uns zuteil wird. Amen. Wiederum, also Paulus versucht also die Größe von dem, was er erfahren hat, also hier darzustellen und man merkt in seiner Wortwahl, er ringt fast darum, um die richtigen Wörter zu finden, um genau das, was er erfahren hat, was Gott ihm offenbart hat, rüberzubringen. Und das ist ja gigantisch, wir sind ja selber dabei und versuchen mit viel Mühe etwas auf Papier zu bringen. Wir sind dabei, ein Buch zu schreiben zum Thema, ja, die Kraft Gottes im Vergleich zu Kräfte, die in anderen Religionen angeboten werden. Nun, da merkt man, da fehlt eine Dimension. Man schreibt und man weiß ja nicht, wie der dem Gegenüber denkt und wie es aufnimmt. Nun, wir gehen davon aus, und das ist ja das Wunderbare mit dem Wort Gottes, dass nicht nur Paulus, sondern gerade der Heilige Geist Autor ist und dass der Heilige Geist uns auch begleitet darin, dieses verstehen zu können. Sonst werden wir ganz schön aufgeschmissen mit solchen Texten. Nun, wenn wir jetzt nochmal den ersten Teil des Briefes in Erinnerung rufen, da ging es um einen Lobpreis Gottes. Diesen Lobpreis umfasste, man könnte sagen, Gottes ganze Heilsplan, auch von Vorgrundlegung der Welt an bis in alle Zukunft. Und diesen Lobpreis ist ein Anfang von dem, was Paulus den Ephesern sagen möchte. Mir ist aufgefallen, dass diesen Lobpreis einfach das ist, wo wir auch, wenn wir beten, mit anfangen sollen. Deswegen ist es auch schön, wenn wir miteinander anfangen und einstimmen mit Lobpreis. Wenn dieses Gebet, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, gebetet wird, und manche tun das wie ein Ritual, das Vater Unser, dann fängt das mit Vater an, Vater Unser, der du bist im Himmel. Es fängt da an, da oben. Und es fängt in dem Sinne mit einem Lobpreis an. Geheiligt werde dein Name. Und es fängt da oben im Himmel an. Wir müssen erst durch Loben nach oben kommen. Loben zieht nach oben. Wir können danken, das folgt dann. Und das Danken ist ja hier in einem Vers zum Ausdruck gebracht, im Vers, den wir jetzt gerade am Anfang gelesen haben. Diesem Danken, wir sagen, bewahrt vor, wanken. Oder zanken. Also bewahrt vor vielen Dingen, die wir in dieser Welt tun. Wir wanken leicht und wir zanken auch leicht. Und das ist eine Sache, wo Paulus uns hineinführt. Und danken will das Dein ansprechen. Vater Unser geht es ja dann auch um Dein Name, Dein Reich, Dein Wille. Danken ist immer mit einem anderen verbunden, mit einem Du, dein Name, dein Reich, dein Wille. Und dann sehen wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Interessant, mit dem Dein kommen wir in dem Vater Unser allmählich hier auf Erden. Und dann fängt man, könnte sagen, die Fürbittegebete an. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und dann führ uns nicht in Versuchung, vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von dem Bösen. Nun, das Böse, Versuchung, die Schuld, das sind Dinge dieser Welt. Also wir sind erst oben angefangen und kommen allmählich nach unten und dann fangen wir an, den Dingen dieser Welt Gott vorzutragen. Nun, mit diesem Danken und Fürbitte leisten, geht der Apostel Paulus nochmals auf eine andere Ebene. Es ist erstaunlich, um welchen Dingen er hier betet. Ich glaube, die Bittgebete und Dankgebete der Bibel sollten wir, ich habe das auch am Anfang dieser Reihe jetzt gesagt gehabt, sollten wir uns vielleicht einprägen und vielleicht manchmal selbst auch beten. Diesen Text, den wir gerade gelesen haben, ist so ein Dank- und Fürbittegebet. In dieser Art und Weise sollen wir für Menschen beten, wie Paulus hier betet. Also hier geht es nicht um die neue Tür im Hause oder um ein neues Auto oder sowas. Das wird überhaupt nicht erwähnt. Hier sind überhaupt keine Sachen dieser Welt zunächst mal gesagt. Hier geht es wirklich um das Reich Gottes und das wird so zentral im Mittelpunkt gestellt. Und dieses zu erkennen, das ist dem Paulus das Allerwichtigste. Wie muss er erfüllt gewesen sein von dem, was Gott ihm offenbart hatte? Und wie sehr war es ihm ein Anliegen, dieses herüberzubringen. Nun, wir sehen, dass Paulus dann am Anfang dankt. Er sagt, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und manchmal ist es schon schwer, anzufangen mit Danken. Und dann eine Weile durchzuhalten, ist vielleicht noch schwerer. aber dann gar nicht mehr aufzuhören. Oh wei, oh wei. Und Paulus sagt das. Er hört überhaupt nicht mehr auf zu danken. Er hat nur ein bisschen von dem Wirken Gottes an den Ephesern erkannt, nämlich, dass sie Glauben an den Herrn Jesus haben und dass sie Liebe zu ihren christlichen Geschwistern haben. Und das bewegt ihn zu einem immerwährenden Dank. Das reicht schon aus für Paulus. Es gibt genug zum Zanken, ja? Aber den Dank ist nur auf diese Dinge ausgerichtet. Glauben an den Jesus und Liebe zu den Heiligen. Welch wunderbare Aussage, welch wunderbarer Blick. Wie anders schaut Paulus, wie von Gott her, in diese Situation hinein. Und das bewegt ihn zum Danken. Also wir sollen uns das merken. Wir sollen danken für den Glauben unserer Geschwister. Wenn es auch nur ein bisschen ist. Jesus sagt, wenn es nur ein Senfkorn groß ist. Wir können Berge besetzen. Wenn nur ein bisschen Glauben in unsere Geschwister vorhanden ist, wir sollen danken und nicht aufhören damit. Wenn ein bisschen Liebe zueinander da ist, ein bisschen wirkliche Hilfe und Beistand, wir sollen danken und überhaupt nicht mehr damit aufhören. So macht es Paulus. Nun, das ist der eine Grund, aber der andere Grund ist in den Versen vorher schon angedeutet. In Vers 14 oder in Vers 13 schon geht es darum, dass die gläubig gewordenen versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das wiederum ist auch für Paulus Grund zum Danken. Es hat eine Versiegelung stattgefunden. Für alle, die durch Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Nun, Paulus nennt die wahre, die Gott wohlgefällige Gründe zum Danken. Natürlich können wir auch für alles danken, was wir in dieser Welt an Gutem erfahren. Natürlich auch. Aber das gehört zu dieser Welt und alles, was zu dieser Welt gehört, ist vergänglich. Also werden wir dann auch irgendwann aufhören mit Danken. Das kennen wir auch. Wir sind eine Weile froh mit irgendwelchen neuen Errungenschaften, aber bald ist es schon wieder alt und vergessen. Aber diese ewigen Werte, die ziehen auch in einen immerwährenden Danken hinein. Und das macht Paulus hier den Menschen so klar. Nun, Loben zieht nach oben, Danken bewahrt vor Wanken und führt uns dann ins Beten. Und das praktiziert Paulus in diesem Dank- und Fürbittegebet. Er geht über diese Schiene des immerwährenden Dankens hin zu einem Fürbittegebet. Besonderer Art. Also wiederum, hier wird nicht gebetet um irgendwelche Anliegen, auch nicht um Gemeinderäumlichkeiten oder was auch immer. Hier wird wirklich um die wahren Dinge des Reiches Gottes gebetet. Wie wunderbar wir darauf uns ausrichten. Denn so sagt es ja Jesus uns selbst auch. Wir sollen doch erst Gott und seine Gerechtigkeit suchen, dann wird er all das, was wir brauchen, an Materiellen auch geben. Natürlich arbeiten wir auch dafür. Das ist Teil des Gebens Gottes. Aber es ist ganz wichtig zu sehen, dass die Betonung unseres christlichen Lebens auf dem Suchen des Herrn sein soll. Und wenn wir anfangen zu beten, dass wir dann uns vielleicht in Erinnerung rufen sollen. Wenn nur möglich, fängt an mit Lobpreis. Sucht den Vater im Himmel. Denn Loben sieht nach oben. Daher kommen die wahren Gebete. Und daher auch den Dank. Wenn wir nur ein bisschen vom Glauben an den Geschwistern und Liebe untereinander wahrnehmen. Nun, das führt uns dann Paulus weiter in einem Bittgebet gewaltiger Art. Denn dieses Gebet, man könnte fast sagen, gründet die Gemeinde. Gründet in, man könnte sagen, bis in unsere Zeit hinein, das, was wir jetzt hier vielleicht auch miteinander machen, wenn es gut ist, wenn wir es erkennen. Wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann wird es uns einfach gesagt. Es ist so. Auch wenn wir es nicht unbedingt immer spüren. Wir sollen es aber wissen. Nun schauen wir mal, wie dann Paulus hier anfängt zu beten. Er bietet als erstes: Ich gedenke euer in meinen Gebeten, und nun kommt es, ab Vers 16, Vers 17 dann, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Also jetzt bittet ihr wirklich Gott. Gott möge bestimmte Dinge geben. Euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist das erste Bittgebet von Paulus. Interessant, er schreibt an Christen. Er schreibt an Menschen, die schon versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und doch schreibt er weiter, dass er Gott bittet, dass er weitere Offenbarung geben möge. Das heißt, es hört nicht auf mit einer Versiegelung. Es hört nicht damit auf, nur zum Glauben gekommen zu sein und nur in die Gemeinde zu erscheinen und vielleicht ein bisschen Liebe untereinander auszuüben. Damit ist nicht getan. Er betet um mehr. Wir sollen zu einer Fülle kommen, zu einer Reife. Und darum bietet er den Geist der Weisheit und Offenbarung, wodurch wir nun Gott in seiner Person anfangen wahrzunehmen. Darum bittet er. Das sind Dinge, die wir von uns aus nicht leisten können. Wir sollen nur darum beten, dass uns Gott das geben möge. Diesen Geist der Erkenntnis seiner selbst. Den Geist der Offenbarung seiner selbst. Nun, das ist das erste Gebet. Er möchte praktisch klar machen, durch und durch klar machen, es ist bei uns nichts vorhanden, wir müssen miteinander in solchen Gebeten eintreten. Gott möge uns auch als Christen weiterführen und uns offenbaren, sein Willen. Das Wort offenbaren, also das Wort, was ich hier mit offenbaren übersetze, das griechische Wort ist apokalypten. Das heißt, es geht um auch eine zukünftige Schau. Gott möge uns auch zeigen, wo es weitergeht. Er möchte uns vielleicht die Offenbarung auch vor Augen stellen und was da eigentlich alles gesagt wird und wie wir damit umzugehen haben. Wir hören zurzeit Kassetten von einem guten Lehrer über die Offenbarung. Manchmal kann ich nachts überhaupt nicht verschlafen. Was da alles auf uns zukommt, wenn man das ernst nimmt und auch wenn man ein bisschen in diese Welt hineinschaut, was alles schon im Gange ist, was ansatzweise schon vorhanden ist an diesen Plagen, die da alles beschrieben sind. Es ist beängstigend. Und wir erkennen, wenn wir in diese Welt hineinschauen, es geht immer weiter, aber wir sollen dieses nicht zu sehr verfolgen, wir sollen umso mehr zu der Berufung der Gemeinde zurückkehren, denn diese Zeit ist diese Chance, dass die Christen, die wirklich Christen sind, sich sammeln und zusammenhalten und das, was Gott hier an Berufung und zugedichtet hat, miteinander leben und erkennen. Das ist, was Paulus hier uns vordichtet. Und das ist auch, was durchträgt in aller Ewigkeit. Nun, er möge uns geben diesen Geist, dass wir von Gott selbst und sein Wesen selbst mehr erfahren. Und dann betet Paulus, dass sie, die Epheser, oder dass auch die Christen generell, erleuchtete Augen ihres Herzens bekommen mögen. Das Wort Erleuchtung ist eigentlich ein seltenes Wort in der Bibel, ist ja eigentlich nicht so ein Wort, was so zentral steht, es geht eher um Erlösung. Erleuchtung wird ja häufig auch in den fernöstlichen Religionen gebraucht, da geht es darum, dass man irgendwie Licht wird und so weiter, dass man ja das Licht in sich hat und dann selbst dazu werden kann. Als Buddhist habe ich früher danach gestrebt, so erleuchtet zu werden. Also da ging es ja nicht um Schuld, denn das Licht steckte in einem und das könnte man aus einem hervorstrahlen lassen. So ist man die Realität der Schuld völlig umgangen. Und das heißt dann Erleuchtung. Aber es wurde das in diesen Religionen, in Buddhismus zum Beispiel, gesagt, hier, du kannst selbst zur Erleuchtung kommen. Du kannst dich selbst erheben und meditieren, zu einem Punkt kommen, dass es alles in Ordnung ist, dass du erleuchtet bist. Paulus sagt, erstmal geht es um eine ganz andere Erleuchtung, aber zweitens geht es darum, dass Gott uns diese Erleuchtung geben möge. Das haben wir nicht in uns. Das Licht ist so gesagt nicht in uns. Wir brauchen Hilfe und sind dessen bedürftig. Wir Christen. Denn Paulus schreibt den Christen, er möge euch geben, erleuchtete Augen des Herzens. Nun sagt Paulus dann weiter dazu, wozu nun diese erleuchteten Augen des Herzens dienen sollen. Das wird konkret beschrieben. Es ist alles so deutlich gemacht, damit wir nicht abirren. Edmund sagt ja immer, wir müssen ja erst das Original ganz gut kennenlernen und dann werden die Verfälschungen, werden die uns auch bewusst werden. Und dann werden wir uns da gar nicht auf einlassen wollen. Hier wird so genau gesagt, wo erleuchtete Augen des Herzens angepasst werden. So ganz genau. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das wissen, damit wir nicht in uns in irgendwelche vielleicht erleuchtete Sphären wähnen, während es was anderes ist, als was hier angesagt wird. Wozu dienen nun die erleuchteten Augen des Herzens? Damit ihr wisst, nicht damit ihr euch so erleuchtet fühlt, damit ihr also wie auf Wolke 7 durch die Welt schwebt, überhaupt nicht. Damit ein Wissen, eine Gewissheit in euch komme. Da geht es drum. Das heißt, die Erleuchtung, die Gott gibt, gibt uns hier eine Sicherheit. Man könnte sagen, eine Versicherung dazu, dass wir das, was Gott uns zugesagt hat, dann, wenn die Zeit gekommen ist, auch bekommen werden. Diese Zusicherung gibt uns Gott und wir dürfen es wie eine Gewissheit in uns ganz feste erfahren. Das heißt, die erleuchteten Augen des Herzens deuten ein Wissen, eine Gewissheit an. Johannes beschreibt das ja in ähnlicher Art und Weise. 1. Johannes 5, Vers 13. Der sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ihr, die ja an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also Johannes schreibt, damit ihr wisst, auch diese Gewissheit habt, dass ihr das ewige Leben habt, wenn ihr an den Sohn Gottes glaubt. Nun, es ist ganz wichtig, das zu sehen, dass wir nicht auf dem falschen Dampfer gehen. Es geht hier um eine Gewissheit. Nun will die Gewissheit auch wiederum ganz konkrete Dinge andeuten. Das erste ist, deutet eine Hoffnung an. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Was die Hoffnung seiner Berufung ist. Nun, die Berufung Gottes oder die Berufung Jesu ist eigentlich in den ganzen Versen vorher, in diesem Lobpreis Gottes, auf wunderbare Art und Weise beschrieben. Diese Berufung deutet darauf hin, dass zunächst die Juden und dann auch die Heiden erfasst werden in dem Plan Gottes und versiegelt werden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Auf das Erbe hin, was er uns bereitet hat. Diese Berufung haben wir. Nun ist eine Hoffnung darauf. Paulus sagt an anderer Stelle, Kolosser 1, Vers 27, ein Vers auch von Mystiker oder von Esoteriker leicht falsch zitiert wird. Das heißt, diesen Vers, Christus in euch. Ein tiefes Geheimnis, so sagt Paulus, Christus in euch. Dann wird nicht, was dahinter steht, gesagt, nämlich die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt noch nicht die Erfahrung der Herrlichkeit, noch nicht ein tolles Gefühl von einer Einheit, einem mystischen Einheitsgefühl, was die Mystiker ja suchen, und da gehören auch christliche Mystiker dazu, die das suchen, so eine Erfahrung zu machen, eine Einheit mit Jesus oder mit Gott. Nein, da geht es nicht drum. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, es ist eine Gewissheit, dass etwas, was noch nicht da ist, was noch nicht erfahrbar ist, dann für uns praktisch zum Tragen kommt, wenn die Zeit gekommen ist. Paulus sagt das den Römern auch konkret in Römer Kapitel 8. Er sagt da in Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Dieses Errettetsein ist ja die Berufung, worin wir berufen sind. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Also wir hoffen auf etwas, was wir nicht sehen. Und unsere Aufgabe ist, in diese Hoffnung zu verharren. Feste darin zu werden. Uns immer wieder daran zu erinnern, dass diese Hoffnung fest ist. Darum sagt Paulus auch, dass er betet, dass Gott erleuchtete Augen des Herzens gebe, damit uns diese Hoffnung wieder neu in Erinnerung gerufen wird. Damit das zu einer Gewissheit wird, diese Hoffnung. Die Hoffnung, die mit unserer Berufung zusammengeht. Und das ist das Erste, wozu diese erleuchtete Augen des Herzens dienen sollen. Als Zweites soll ein Wissen darüber entstehen in uns, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Hier wird sowohl ein Jetzt, ein Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, als auch ein Zukünftiges angedeutet. Und es ist wichtig, diese Zweistufung zu sehen. Wir haben jetzt in den Versen davor gesehen, dass dieser Heilige Geist der Verheißung ein Unterpfand war auf etwas, was in Zukunft gegeben wird. Das heißt, auch hier die Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, das ist ja jetzt schon wie ein Unterpfand da, aber was uns dann, wenn die Zeit gekommen ist, zusteht und was dann erfahrbar sein wird, ist um ein Vielfaches mehr. Das ist the real thing. Das Wirkliche. Und jetzt haben wir nur einen kleinen Unterpfand. Und diese Unterscheidung ist ganz wichtig, so dass wir uns nicht in falschen Sphären wähnen. Wenn wir vielleicht auch dieses kleine bisschen mal ein bisschen mehr erfahren und denken, wir wären schon da. Nein, wir sind noch nicht da. Aber wir sollen auch nicht denken, es stünde uns jetzt überhaupt noch nicht zu. Ja, es steht uns schon ein bisschen von dieser herrlichen Reichtum Gottes zu, dieser Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Es ist vielleicht wie bei einem kleinen Kind, jetzt ein materieller Vergleich, der in eine ganz reiche Millionärsfamilie geboren wird. Das Kind wird geboren und ist wie jedes andere Kind. Hat keine Ahnung von diesem Erbe, was ihm dann, wenn er dann volljährig ist, zusteht. Es leidet wie alle anderen Kinder, hat Probleme, hat Kämpfe mit anderen Kindern und so weiter. Es muss heranwachsen, es hat in Anfang noch überhaupt keine Ahnung, was ihm eigentlich zusteht. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir gerade jung zum Glauben gekommen sind, dann haben wir noch überhaupt nicht so die Ahnung von dem, was uns eigentlich zusteht. Wenn wir ein bisschen heranreifen, dann wird uns immer mehr bewusst von dem, was uns Gott an Erbe verspricht. Und das wächst, wenn wir das Wort Gottes studieren, wenn wir solche Texte uns vor Augen malen und uns auch durch den Heiligen Geist erleuchtete und durch Gott selbst erleuchtete Augen des Herzens schenken lassen. Das heißt auch dafür beten, dass wir nicht nur das als einen Text lesen, sondern als eine Realität, als etwas, was uns zusteht. Eine Herrlichkeit und ein Reichtum, ein Erbe, was gigantisch ist. Es ist wirklich, hier ein Erbe, was nicht sichtbar ist, sondern vielmehr etwas für unsere Augen Unfassbares. Paulus sagt es den Korinthern so schlicht und konkret in 1. Korinther 2, Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also das, was uns bereitsteht, ist nicht sichtbar, ist nicht fassbar, aber es ist dennoch da. Und der Geist möchte, und Gott selbst möchte uns die Augen unseres Herzens erleuchten. Manchmal habe ich gedacht, dass ich das gelesen habe, ja, was bedeutet das denn? Ist ein Herz und da ein paar Augen drin? Wie muss man das vorstellen? Manchmal denke ich, ja, was ist da mein Herz? Hier wird offensichtlich nicht nur die Pumpe gemeint, die das Blut herumpumpt. Das ist vielleicht das materielle Teil des Herzens. Das immaterielle, das innere Teil des Herzens ist das Zentrum unseres Wesens. Ist das, was immer noch, auch wenn noch so vieles runter und rüber geht, bestimmt, unterscheidet und beobachtet, was das Zentrum unseres Seins ist. Das ist unser Herz. Und unser Herz lenkt oder lässt sich leicht von einem oder anderen Dingen, von äußeren Dingen mitreißen. Und nun sollen wir in diesem Herz, was sich so leicht hier und da mitreißen lässt, Augen schenken lassen, neue Sinnen schenken lassen, die das für den normalen Augen Unsichtbaren doch wahrnehmen können. Darum sollen wir beten. Gott, bitte, schenke uns solche Augen. Nun, das ist das Zweite. Wir sollen etwas wissen von der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Das Dritte, und da möchte ich noch ein bisschen länger darauf eingehen, weil es ja auch das Thema betrifft, was wir in unserem Buch ansprechen, bezieht sich auf eine Kraft, die Kraft Gottes. Hier wird gesagt, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Man würde fast sagen, ein bisschen übertrieben, diese Wiederholung der verschiedenen Wörter für Kraft. So ist es auch. Paulus möchte diese ganz große Fülle der Kraft in mehrere Wörter darstellen. Es gibt ja auch hier hinter diesen Wörtern für Stärke, für Wirksamkeit, für Kraft und für Macht unterschiedlichen griechischen Wörtern. Aber erstmal, der Satz ist, nochmals, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, das fängt ja bei jedem Satz neu an, damit ihr wisst, und dann geht es um diese Kraft, damit ihr wisst, dass ihr Kenntnis habt über die überragende Größe seiner Kraft. Das erste Wort Kraft ist das griechische Wort Dynamis. Kennen wir von Dynamit. Also eine enorme Power. Aber das Wort Dynamis deutet auch an, das heißt ein Potenzial, Kraft, was da ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Dynamitstange in der Hand hätte, dann ahnen wir, weil wenn man das entzündet, dass es eine enorme Wirkung hat, dann ahnen wir, da steckt ein enormes Potenzial an. Wenn ich da eine Flamme dran halten würde, dann würden wir alle anfangen zu laufen wahrscheinlich. Weil wir ahnen, das Potenzial dieser Dynamitstabe kommt dann zum Explosion, zum Tragen. Aber zunächst mal ist Dynamis das Potenzial. Das heißt, das noch nicht zum Tragen gekommene der Kraft. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass Gott zunächst mal ein enormes Potenzial hat. Und das Wort Potenzial wird jetzt heute in der Esoterik groß geschrieben. Es geht um das verloren gegangene innere Potenzial der Menschen oder das sogenannte göttliche Potenzial in einem. Man sagt, es sind verlorene Kräfte in uns, es sind selbstheilende Kräfte da drin und das können wir aus uns hervorholen und dann können wir uns selbst heilen, wir brauchen überhaupt keinen Gott mehr. Das alles steht heute im Mittelpunkt, in der alternativen Heilmethoden, in der Esoterik, in der New Age-Bewegung, im Buddhismus geht es um die Buddha-Kraft. In chinesischer Medizin geht es um die Kraft Qi. Und das sind alles Dinge, die dann im Mittelpunkt stehen. Eine Kraft, die in einem steckt. Hier geht es nicht um die Dynamis Gottes, sondern eine kosmische Dynamis, ein kosmisches Potenzial oder eine persönliche, menschliches Potenzial. etwas, was in uns steht. Nein, sagt Paulus, er möchte da überhaupt nicht drauf zu sprechen kommen. Er möchte auf diese Dynamik, dieses Potenzial Gottes zu sprechen kommen. Und dann sagt er, um das in seiner Fülle darzustellen, dass diese Dynamik, dieses Potenzial Gottes schon mal zum Tragen gekommen ist. Schon mal wirksam geworden ist. Es ist vielleicht noch nicht so an uns fühlbar, spürbar, sichtbar geworden, aber schon damals an Christus. Nämlich ganz zentral in seiner Auferstehung. Und da geht dann der Text weiter. Aber nochmal, erstmal über dieses Wort Kraft. Es geht darum, dass dieses Wort für Wirksamkeit, das griechische Wort Energeia, ist. Kennen wir von Energie. Energeia, Energie ist eben die wirksame Kraft. Das ist da, wo die Kraft zum Tragen kommt, wo ihr effektiv ist. Dann wird noch von Kratos gesprochen und da geht es um eine herrschaftliche Macht. Das heißt, Gott in seiner Königherrschaft ist der Kratos, die Kraft Gottes in seiner Herrschaft. Und dann die Stärke oder Ischus. Ischus ist das Wort für eine ausgeübte Kraft. Diese Wörter werden zusammengeballt, um das darzustellen. Man kann es vielleicht, ich habe das versucht, um diese unterschiedlichen Wörter, griechische Wörter auch mal ein bisschen anzudeuten, mal in der Kraft eines Kämpfers wahrnehmen. Also ein Boxkämpfer. Lass uns mal so vor Augen haben. Ein Boxkämpfer, der hat ein Potenzial. Wenn er gut trainiert ist und gute Muskeln hat und ist groß und schwer, dann ist er in der Sparte der Schwergewichtkämpfe und kann vielleicht, hat das Potenzial, vielleicht den Herrscher, der, wer ist jetzt zur Zeit der stärkste Kämpfer? Überhaupt nicht bekannt. Meint, es war ein Deutscher, oder? Hä? Ukraine. Ach, genau. Der hat den Deutschen geschlagen, oder wie war's? Der lebt in Deutschland, deswegen. Ja, Klitschko. Ne? Gut, also wenn einer dem herausfordern möchte, ja, dann muss er kräftig genug, muss er genügend Potenzial haben, um dem herauszufordern. Also das ist jetzt erstmal klarzustellen. Er muss jetzt auch groß genug sein und so weiter und schwer genug, weil sonst muss er in eine niedrige Gewichtsklasse eingestuft werden. Sonst hat er einfach keine Chance. Also das Potenzial muss da sein. Und dann geht es darum, dass ihr also dieses Potenzial auch noch in eine messbare Kraft umsetzen muss. Das heißt, man könne also ihm Gewichte geben und sagen, also wie viel kannst du heben und dann kannst andere noch Gewichte heben und kann sagen, der eine hat ein bisschen mehr Kraft, wirkliche Kraft als der andere. Weil der kann 200 Kilo hochholen und der andere 210 Kilo hoch. Das ist ein bisschen stärker. Das ist diese Kraft, diese Stärke, diese Ischus, diese ausgeübte oder angewandte Kraft. Und dann kommt es zum Kampf. Und letztendlich kann vielleicht der Stärkere ja, stärkere Schläge geben. Aber es ist noch nicht gesagt, dass er effektiver schlägt. Denn er kann ja den Gegner irgendwo an Teilen so ein bisschen so gegen seine Arme schlagen und so weiter mit enorm viel Kraft. Und der andere, der nicht so viel Kraft hat, der haut und auf einmal so eine Ecke von unten und dann eine mitten auf der Nase und irgendwie ist das effektiver. Der andere wird ein bisschen düsselig und so weiter. Also wir sehen, es geht nicht nur um Kraft, die da ist, also Potenzial, die dann in wahre Kraft ausgedrückt wird, es geht auch um Effektivität. Und das ist das Wort Energeia, diese Effektivität. Nun, Paulus möchte klar machen, dass Gott in allen Bereichen das alles umfasst. Nicht nur Potenzial, sondern auch überragende wirkliche Kraft hat, dann auch eine überragende Herrschaft und einen Herrschaftsanspruch über allen Dingen, weil er auch alles gemacht hatte, und dann auch eine überragende Wirksamkeit. Auch wenn diese Wirksamkeit noch nicht so zum Tragen gekommen ist und wir diese Wirksamkeit noch nicht so wahrnehmen, hier auf Erden. Und das ist wichtig zu sehen. Aber Paulus möchte klar machen, dass Gott dennoch alles in sich hat. Das einzige Wort, das griechische Wort, was in diesem Text nicht vorkommt, weil es auf Gott sich bezieht, ist das Wort Exousia. Das ist das Wort Macht oder Vollmacht.
Gott braucht keine Vollmacht. Er ist selbst die Vollmacht. Deswegen braucht dieses Wort der Kraft hier nicht angedeutet werden. Jesus sagt aber in Matthäus 28, Vers 19, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist das Wort Exousia. Mir ist gegeben alle Vollmacht. Die Vollmacht über allen zu herrschen. Und darauf kommen wir noch, denn das drückt ja Paulus auch aus. Er sagt, es geht hier um die alles überragende Größe Kraft Gottes, die in allen Dingen überragend ist. Und Paulus verlässt sich nur auf diese Kraft. Der Edmund war ja in 1. Korinther 4 stecken geblieben und hat da jetzt auch in den Text herausgestellt, dass da jetzt welche in der Gemeinde waren, die auch behaupteten, die Kraft Gottes anzuwenden. Aber er sagt in 1. Korinther 4, Vers 19, wenn er wiederkommen würde, würde er die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Das heißt, welche, die sich jetzt von sich aus hervormachen, aber nicht wirklich die Kraft Gottes haben oder die Vollmacht, die Exousia. Das ist eine große Not. Und das ist auch eine Not, und Edmund möchte das ja auch klar machen, dass es so viele Einflüsse in der Gemeinde gibt, die nicht wirklich aus der Kraft Gottes sind oder gegründet sind in der Kraft Gottes, sondern irgendwelchen anderen Quellen. Diese Menschen sind aufgeblasen und sie sind praktisch in Gefahr, anderen mitzuschleppen in ihre Aufgeblasensein und Gedanken weiterzugeben, die Gemeinde von Gott letztendlich wegziehen. In Kolosser 2, Vers 18 ist die Rede davon, dass es ein Einfluss da ist aus einer anderen Welt, die auch in Aufgeblasensein führen kann. Kolosser 2, Vers 18, da schreibt Paulus, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel. Der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Das Haupt ist Christus. Also, hier geht es um Engelanbetung. Hier geht es darum, dass Menschen sich für Wirkungen aus der unsichtbaren Welt der Engel bemühten, und es gibt Strömungen, wo das auch wirklich so zum Tragen kommt. In Amerika war so eine kurzweilige Erweckung, ich weiß nicht, ob das schon mal gehört ist, da war jetzt in, wo war es, in welchem Ort? Lakeland. Ein Prediger, ein ganz einfacher Bursche mit anderen Tatuagen, also Tätowierungen, also viel mehr als Edmund, also den ganzen Arm voll. Also ist ein ganz einfacher Bursche aus dem Drogenmeer gekommen und so weiter, und der fängt an zu predigen. Und der fängt an, in einer Gemeinde, in einer massiven Versammlung, auf einmal Visionen zu verkündigen, die er gehabt hat bezüglich Engel. Dann am Anfang der Erweckung, da sieht man, das ist ja alles auf Internet jetzt anschaubar, da sieht man, dass er auf einmal anfängt, die Engel anzurufen. Dass die Engel doch über die Versammlung kommen mögen. Und da geschieht enormes Wühlen und Menschen, es werden ganz aufgewühlt, manche fallen um und so weiter. Und da wird klar gemacht, was hier eigentlich abläuft. Hier wird nicht Jesus im Mittelpunkt gestellt, sondern hier werden irgendwelche Engel angebetet. Und die Engel tatsächlich wirken auch etwas. Aber Paulus macht hier klar, dass wenn man in diese Richtung vielleicht auch Erfahrung macht, in große Gefahr sei,
aufgeblasen zu sein und letztendlich auf die Gesinnung seines Fleisches zu bauen und nicht auf die Kraft Gottes, die noch nicht so wirksam ist, dass wir es so in Fülle spüren. Die in seinem größten Bereich noch wirksam werden wird in Zukunft. Das heißt, die Wirksamkeit Gottes ist so für uns noch nicht ganz spürbar. Ein bisschen schon. Und da ist dann die Ahnung, auf einmal hat man die Fülle. Und auf einmal ist es wie eine Erfahrung, Gott ist in einem und man hat schon alles. Man ist schon im Himmel. Das ist eine Lüge. Das steht uns hier auf Erden nicht zu. Welche Erfahrung Menschen dann in dieser Welt auch machen, es sei nie vergleichbar mit dem, was im Himmel dann geschieht, wenn wir da sind. Wenn wir befreit sind von unserem Körper. Wenn uns dann die ganze Verheißung, die Gott uns zugesagt hat, zuteil wird. Und wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Da können wir, da kann keine Beschreibung, keine Erfahrung da ansatzweise mit vergleichen. Und wenn wir dann die Ahnung haben, wir hätten es schon, Leute, die sind aufgeblasen. Das ist eine Riesengefahr. Eine Gefahr, die in den Gemeinden auch herübergeht. Denn man sehnt sich nach Erfahrung, auch christlichen Erfahrung. Und man sehnt sich nach Dingen, die man spürt. Und wenn das dann geschieht, sind es viele, die sich dann darauf einlassen und sich von so einem Geist oder von so einer Bewegung von Engeln mitreißen lassen. Nun, hier geht es darum, dass Paulus überhaupt nicht diese Kraft der Aufgeblasenen mitnehmen möchte. Er möchte dagegen abwehren, indem er nochmals die Kraft Gottes in aller seiner Größe darstellt. Dann kommen wir dahin zurück, denn da geht es darum, dass wir das Original erkennen. Und dann werden die Fälschungen werden ja auch ganz klar sein. Deswegen ist es wichtig zu erkennen, worauf nun diese Kraft Gottes wirksam wurde. Nochmals wiederholt, Gott gebe euch, so sollen wir beten, erleuchtete Augen des Herzens, damit wir die alles überragende Größe der Kraft Gottes erkennen mögen. Gott möge uns dazu Wissen geben, eine Erkenntnis geben, dass wir diese Kraft Gottes, diese Dynamis in seiner Bedeutung zunächst mal sein Potenzial, was später in seiner Fülle zum Ausdruck kommen würde, dass wir diese Dynamis in unser Leben erkennen mögen. Gott möge das schenken. Und dann sagt er, wo sich diese Dynamis, dieses Potenzial schon mal gezeigt hatte. Und als erstes heißt es dann, dass diese Dynamis Gottes in der Auferstehung Jesu Christi zum Tragen gekommen ist. Da war das erste Mal, dass diese Kraft, diese Dynamis, Gottes Potenzial wirklich zum Tragen kam in diese Welt, in eine gewisse Fülle, in der Auferstehung Jesu. Also wie hauen wir dann daneben, wenn wir die Auferstehung als etwas Symbolisches sehen? Manche meinen, sehen das, oder manche Richtungen, liberale Theologie lehrt, die Auferstehung muss man symbolisch sehen. Man steht aus seinen Problemen in diese Welt auf und dann fühlt man sich auf einmal erleuchtet oder sowas ähnliches. Das ist dann die Symbolik der Auferstehung. Nun, da wird doch die Kraft Gottes, die tatsächlich zum Tragen kam, darin, dass Jesus Christus aus den Toten zum Leben gebracht wurde. Das ist wichtig. Es geht nicht nur um Auferstehung, es geht um Auferstehung aus den Toten. Er war komplett tot. Und dann wird die Kraft Gottes, sein Dynamis und seine Wirksamkeit, seine Energeia, deutlich. Gott ist fähig, aus einem komplett Toten aufzuerwecken. Welch wunderbare Sache. Nun, Gott ist dazu fähig, das zu tun. Das ist das Erste, wo drin sein Wirken, sein Energeia, seine Energie, seine Wirksamkeit zum Tragen kam. Dann als Zweites, Gott hat Christus zu seiner Rechten in den himmlischen Welten gesetzt. Also jetzt erst die Auferstehung, jetzt in Himmelfahrt. Das ist die zweite Sache, wo drin Gottes Energie zum Tragen kam. Die Jünger haben es gesehen, wie er unter ihnen erschien, als der Auferstandene, und wie er dann unter ihnen noch gelehrt hatte, und auf einmal stieg er auf, gen Himmel. Und sie schauten ihm alle nach. Ist ja unvorstellbar. So vorstellen, man steht dabei und da geht ein, der geht so hoch. Das war Gottes Kraft. Gott hat ihm, Jesus, dann zur Rechten seines Thrones geholt und ihm dort sitzen lassen, in den himmlischen Welten. Und Paulus geht so weit, dass wir in ihm, mit ihm auf diesem Thron sitzen, mit ihm herrschen. Das ist eine gigantische Aussage in Epheser 2, Vers 6. Das ist ein Text, der danach kommt. Nun, das ist die zweite Sache, worin Gottes Kraft zum Tragen kam. Als drittes geht es darum, dass Gottes Kraft zum Tragen kommt darin, indem er alle Feinde Christi unter seinen Füßen wirft. Das heißt, dass die Feinde Christi überwunden werden. Das ist das Weitere, was jetzt hier als Kraft Gottes, als Wirksamkeit Gottes ausgesagt wird. In Hebräer wird klar gemacht, Hebräer 1, Vers 13, welche überragende Sache hier stattfindet. Hier wird Psalm 110, Vers 1 zitiert und gesagt, zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deine Füße? Also hier wird gesagt, dass er, Jesus, nachdem er Mensch wurde und eine Weile unter die Engel geordnet ward, dann wieder gen Himmel aufgenommen wurde und jetzt sein Thron, den Thron zur Rechten Gottes einnimmt und der über alle Engel herrscht. Und dann heißt es, bis alle Feinde, und dazu gehören auch die gefallenen Engel, die satanischen, die dämonischen Engel, bis alle diese hingelegt werden als Schemel der Füße Jesu. Darin wird sich die Kraft Gottes auswirken. Das ist dabei jetzt zu geschehen. Und sagen, das decken wir mitten da drin. Jesus sagte nach seiner Auferstehung den Jüngern, mir ist gegeben alle Macht, alle Exousia, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Sagt Petrus, 1. Petrus 5, Vers 8, dass der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also ist Satan noch nicht ganz und gar unter Jesu Füße gelegt. Er geht noch umher wie ein brüllender Löwe und versucht noch zu verschlingen. Nur wir haben eine Berufung, dass wir mit Christus auf diesem Thron sitzen und mit Christus schon erhoben sind über alle Mächte und Kräfte, die es hier gibt. Denn die werden ja hier aufgelistet, hoch erhoben über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Nochmals gesagt, darin wird die Dynamis, das Potenzial Gottes, wirksam. Also drei Dinge, worin Gottes Kraft zum Tragen kam. Auferstehung Jesu, Himmelfahrt Jesu und die Tatsache, dass alle Feinde uns an die Füße gelegt werden. Und die vierte ist der allerwichtigste. Die folgt jetzt. Und da kommen wir mit ins Spiel. Ich habe nicht leicht gestaunt darüber. Denn hier heißt es, dass nicht die Werke der Schöpfung, die Gott jetzt aus dem Nichts hervorgebracht sind, die Wirksamkeit Gottes darstellen. Nicht die Myriaden von lichtenden, leuchtenden Engeln, die Gott aus dem Nu entstehen hat lassen. Das sind nicht die Wunderwerke, die wichtigsten Wunderwerke Gottes. Nein, das wichtigste Wunderwerk Gottes ist die Gemeinde. Das sind wir. Ist ja unglaublich. Das heißt, Gottes Kraft, sein Potenzial hat er die Gemeinde übertragen. Denn wir sind Christi Leib hier auf Erde. Welch eine Berufung. Nun kann man sich vielleicht vorstellen, weswegen Paulus anfing zu danken, weiterführend danken und nicht aufhörte zu danken bei dem Sehen von ein paar gläubigen Leuten. Bei dem Sehen, dass die paar gläubigen Leute einander untereinander auch noch liebten. Weil er wusste, die Sicht Gottes, was er auf sie gelegt hatte, an Wirksamkeit, war das die Fülle Gottes in ihr. Hier jetzt schon gelegt ist. Noch nicht, wie gesagt, noch nicht wirksam in seiner vollen Kapazität, aber in seinem Potenzial schon vorhanden. Deswegen sagt Paulus, ihr betet dafür, dass die Gemeinde in Ephesus die Augen ihres Herzens geöffnet bekommen, damit sie wissen, was ihnen alles zusteht an Hoffnung, an Herrlichkeit und an Kraft. Die Kraft, nochmals gesagt, kam zum Tragen in Jesu Auferstehung, seine Himmelfahrt und dann in der Tatsache, dass Gott alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Und als letztes und wichtigstes kam und kommt seine Kraft zum Tragen in seine Gemeinde. Das heißt, all denen, die Jesus, die ihn als Haupt haben. Sehen wir, und das waren die Aufgeblasenen ja auch nicht mehr. Die haben anderen Wesen angebetet und die haben das Haupt verleugnet. Das heißt, all denen, die unter dieses Haupt Christus sich ordnen ließen. So geht es in Vers 22. Und als alles hat Gott seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Gott hat gegeben. Darin kommt seine Kraft zum Tragen, dass er Christus die Gemeinde gegeben hat. Gott hat Christus uns gegeben. Wir sehen in Offenbarung, dass wir als Gemeinde seine Braut sind. Dass diese Braut sich schmückt und sich aufmacht, sich vorbereitet auf diese Begegnung, wo drin Gottes Kraft zum Tragen kommt. Welch eine Sache. Und dann heißt es, die sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Nun, als ich diesen Text gelesen habe und zum Schluss kam und dachte, wow, welch eine Berufung, welch eine Sache hat Gott uns vorbereitet. Wie viel mehr sollten wir doch wie Paulus in diesen Danken mit einstimmen? Wie viel mehr sollen wir doch durch den Lobpreis nach oben kommen und da eingestimmt werden auf den Danken, sodass wir nicht mehr wanken. Denn der Satan, der geht umher wie eine brüllende Löwe und versucht uns ins Wanken zu bringen, versucht alle Fundamente des christlichen Glaubens uns unter den Füßen wegzuholen. Durch allerhand Strömungen in den Gemeinden. Durch Angebote, durch falschen Verständnisse, falschen Lehren, durch sich einlassen auf irgendwelche Erfahrungen von Engeln oder was auch immer. Und durch sich Menschen aufblasen. Aber Gott nicht zum Tragen kommt. Nun, das geschieht, aber wir sollen die Berufung ernst nehmen. Lasset uns miteinander dieses beten. Ich möchte das auch tun. O lieber himmlischer Vater, danke für dieses Wort. Es ist ein Wort der Praxis. Es ist ein Wort, was uns lehrt, wie man loben kann,
Wir wissen, wie gering unser Lob ist, wie wenig wir darin erkennen. Schenk uns davon mehr. Lehre uns auch wirklich dieses Danken in dem richtigen Schauen auf diese gewaltigen Berufung, die die Gemeinde in deinen Augen hat, dass du deine Kraft in ihr zum Tragen kommen lässt, indem sie sich als Braut in Christus bereit macht. Gib Gnade, dass wir uns darauf einstimmen. Und Vater, gib uns, dass wir wirklich diese Dinge, die uns hier zustehen, die uns hier beschrieben sind, aufnehmen. Bitte gib uns diese erleuchteten Augen des Herzens, damit wir die richtige Hoffnung haben, damit wir feste in dieser Hoffnung bleiben und verharren, und dass wir, wenn wir wissen, dass wir das hoffen, was wir nicht sehen, doch feste daran bleiben, dass wir auch die richtige Auffassung der Herrlichkeit, die uns zusteht, und den Reichtum, die du uns jetzt schon zuteil werden lässt, aber in Ewigkeit umso mehr. Bitte, erleuchte du die Augen unseres Herzens dazu. Und dann auch dazu, dass wir etwas wissen und erkennen von dieser gigantischen Kraft Gottes, die zum Tragen kam in Jesu Auferstehung, in seinen Himmelsfahrt, und die zum Tragen kam in der Tatsache, dass die Feinde unter den Füßen Christi geordnet wurden und noch immer darin zum Tragen kommt, aber die auch jetzt zum Tragen kommt in dieser Tatsache, deiner Gemeinde, im Leib Christi, hier und jetzt. Danke dafür, dass du uns das aufdeckst. Und gib Gnade, dass wir wie Paulus nicht nur anfangen, sondern weitermachen und nicht mehr aufhören zu danken und den anderen zu ermuntern, in Liebe und diese Kraft Gottes feste zu werden. Herr, ich bete das in deinem Namen. Amen.